Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Grüßt euch zur Podcast-Ausgabe des Updates an diesem Montag. Ein Montag, an dem die SPD einen Plan vorlegt, wie Deutschland sicherer werden soll und demokratisch bleiben kann. Nämlich, indem man die Demokratiegefährder härter verfolgt. Das sind für die SPD momentan die Rechtsextremen. Rechtsextreme Vereine und Netzwerke wie zum Beispiel Combat 18, die sollen schneller verboten werden, die Waffen von rechtsextremen Menschen schneller einkassiert werden. Der Gewalt- und Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier, der kritisiert die SPD-Maßnahmen in dieser Sendung.
Man setzt jetzt wieder am Ende des Prozesses an mit diesem Eingriff durch die staatlichen Apparate. Das ist so etwas wie eine gesellschaftliche Selbstentlastung. Und wenn der so wirkungsvoll wäre mit der Kontrolle, dann dürften wir diese Probleme gar nicht haben.
Welche Lösung er für weniger Hetze, weniger rechte Straftaten und weniger Rechtsextremismus in Deutschland hat, das hört ihr gleich. Außerdem soll der Müll weg, und zwar von denen, die Müll hergestellt haben. Hersteller von Einwegverpackungen möchte Umweltministerin Svenja Schulze in Zukunft stärker an den Reinigungskosten beteiligen.
Wir verteilen die Kosten jetzt einfach neu nach dem Verursacherprinzip.
Wie kommt dieser Vorschlag heute an? Was die Kritik daran und wie soll die Umsetzung stattfinden? Auch das ist heute ein Thema bei uns. Und wie packen wir es bitte schön, gleich am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub nicht durchzudrehen, nicht genervt zu sein, nicht wieder in diesen Alltagstrott zu kommen? Wie starten wir erträglich in die Arbeit nach dem Urlaub? Ich hoffe, die Woche geht für euch gut los. Das Update ist hier. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr Kontrolle, härteres Vorgehen, konsequentere Strafen, das und mehr fordert die SPD beim Vorgehen gegen Rechtsextreme. Heute hat sie dazu ein Papier verabschiedet. Anlass für all diese Forderungen ist unter anderem der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die Zunahme von rassistisch motivierten Taten in Deutschland. Ob das die Demokratie stärkt und für mehr Sicherheit sorgen kann, das habe ich heute mit Wilhelm Heidmeier besprochen. Er ist Gewalt- und Konfliktforscher an der Universität Bielefeld. Die SPD hat insgesamt 7 Punkte aufgeschrieben. In den ersten beiden geht es darum, Rechtsextremen ihre Schlagkraft zu nehmen. Gefährder sollen stärker verfolgt werden und ihnen sollen konsequenter die Waffen abgenommen werden. Kann damit die Gewalt eingedämmt werden?
Nein, das wird man so nicht einfach schaffen, weil der illegale Waffenmarkt allen offen steht. Und das ist das Problem. Das ist ja jetzt ein staatlicher Zugriff. Der muss natürlich sein. Aber die Ursachen liegen ja doch in den gesellschaftlichen Voraussetzungen, die dieses erst möglich machen.
Lassen Sie uns weiter in den geforderten Punkten von der SPD weiter gucken. Hass und Hetze im Netz sollen konsequenter gelöscht und auch verfolgt werden, ist Punkt 3 der Forderung. Wie groß ist denn tatsächlich die Gefahr, die von Hetze im Netz ausgeht, Ihrer Meinung nach?
Ja, diese Gefahr ist natürlich außerordentlich hoch, weil wir es ja nicht mehr mit einer Öffentlichkeit zu tun haben, in der Auseinandersetzung stattfinden, sondern mit Öffentlichkeiten in den Netzen, die in sich abgedichtet sind. In diesen Netzen entstehen ja dann die Verschwörungstheorien, an die man auch nicht rankommt. Das grundsätzliche Problem ist, dass im Netz ja ein Geschäftsmodell existiert, sodass also diejenigen, die dieses Geschäftsmodell betreiben, gar kein Interesse daran haben, dass eine wirkungsvolle Intervention möglich wird.
In Punkt 4 des SPD-Papiers heißt es, für Rechtsextremisten in Uniform darf es keinen Platz geben. Sprich, man solle bei den Behörden stärker auf die Gesinnung achten, Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz. Politische Bildung und Sensibilisierung von Führungskräften soll da helfen. Reicht das Ihrer Meinung nach aus?
Nein, es ist natürlich immer gut, dass man jetzt endlich mal auch in diese Institution in den Blick nimmt. Das war immer der Versuch, davon abzulenken. Es bedarf wirklich einer politischen Durchlüftung dieser Institutionen. Aber dazu gibt es ja, und das ist ein Teil des Problems, ja überhaupt keine unabhängigen Untersuchungen darüber, wie groß das Problem dort ist. Das wurde immer wieder abgeschottet und verniedlicht.
Und abschließend in Punkt 6 und 7 des Papiers der SPD geht es um die Unterstützung von denen, die sich jetzt schon engagieren gegen rechte Gewalt. Das sind zum Beispiel Opfer, Beratungsstellen oder Aussteigeprogramme. Die sollen mehr Geld bekommen. Was kann mehr Geld und mehr Schutz denn da ausrichten?
Ja, zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass genau diese Personengruppen unterstützt werden. Das sind aber ja im Verhältnis zur Bevölkerung sehr wenige. Worauf es hier ankommt, ist, dass die Gesamtgesellschaft sich nicht einfach, ich sage es mal so, lax vom Acker machen kann, sondern es geht um die Interventionen im Alltag, damit diese Entstehungsprozesse gar nicht auf Touren kommen. Und das ist eigentlich das zentrale Problem. Das heißt konkret, wir sind als Bürger gefordert, damit es nicht zu diesen Bedrohungen der besonders Engagierten kommt.
Wie unterscheidet sich das denn von der SPD gewünschte Vorgehen gegen rechtsextreme Gewalt denn eigentlich von dem gegen linksextreme Gewalt?
Man kann diese Bereiche einfach nicht miteinander vergleichen, weil die rechtsextreme Gewalt in der Tat zu einer, man muss es sagen, staatsgefährdenden Qualität geworden ist. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der linksextremen Gewalt, die immer, wenn Gewalt im Spiel ist, gefährlich ist.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Heidmeier, dann sagen Sie, dieser Druck, der jetzt gefordert wird, diese Kontrolle, die jetzt gefordert wird und das strengere Vorgehen von der SPD, das greift vielleicht dahingehend zu kurz, dass in dem Moment ja falsch ansetzt, man müsste viel weiter vorher ansetzen?
Ja, selbstverständlich. Man setzt jetzt wieder am Ende des Prozesses an und das ist mit diesem Eingriff durch die staatlichen Apparate, das ist so etwas wie eine gesellschaftliche Selbstentlastung. Und wenn der so wirkungsvoll wäre mit der Kontrolle, dann dürften wir diese Probleme gar nicht haben. Denn seit den 90er Jahren sind unzählige Gruppen bereits verboten worden und es hat nichts genutzt.
Die SPD will Rechtsextreme härter verfolgen. Die Maßnahmen, die da gefordert werden, die habe ich mit dem Professor Wilhelm Heidmeier besprochen, der das Maßnahmenpaket kritisiert. Wilhelm Heidmeier ist Gewalt- und Konfliktforscher an der Universität Bielefeld.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine spannende Frage. Würde es so viele To-Go-Becher und Plastikverpackungen geben, wenn sich die, die das herstellen, an den Müllkosten beteiligen müssten? Das zeigt sich vielleicht bald, denn Umweltministerin Svenja Schulze arbeitet an einem neuen Gesetz, in dem es genau um die Beteiligung der Hersteller an den Entsorgungskosten gehen soll. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was hat Svenja Schulze da genau vor?
Ja, sie will, dass es bis in 2-3 Jahren ein Gesetz gibt, wonach Firmen, die Einwegkunststoffverpackungen herstellen, sich in irgendeiner Form an den Müllkosten beteiligen. Sie sagt, es kann nicht sein, dass da Massen an Müll anfallen und dass da auch eben hohe Kosten entstehen durch diese Müllentsorgung.
Wir müssen alle für diese Entsorgungskosten aufkommen. Hier wollen wir mehr Gerechtigkeit schaffen und eine neue Finanzierungsquelle für die klammernden Kassen der Städte und Gemeinden erschließen. Wir verteilen die Kosten jetzt einfach neu nach dem Verursacherprinzip.
Also Verursacherprinzip heißt in dem Fall, wer das Einwegzeug herstellt, der muss sich auch darum kümmern, wie man es wieder los wird.
Um was für Sachen geht es denn da konkret? Also um welche Art von Müll?
Ja, um so Wegwerfprodukte, also To-Go-Becher oder Fastfood-Verpackungen zum Beispiel, diese Plastikschälchen, in denen Salate oder Sushi im Supermarkt verpackt sind. Und es geht aber auch um Zigarettenstummel.
Weiß man da schon, wie das aussehen soll? Also müssen dann einfach pauschal alle Zigarettenhersteller für die Müllentsorgung zahlen?
Also wie das Gesetz konkret aussehen soll, das steht noch nicht fest. Nur, dass es in den nächsten 2-3 Jahren soweit sein soll, weil auch die EU Druck macht, dass bis dahin mehr gegen Müll unternommen wird. Erstmal soll es jetzt eine Studie geben. Da wird ein Jahr lang untersucht, was im Müll landet. Also nicht im Privatmüll, sondern in den Mülleimern am Straßenrand oder was auf den Boden geworfen wird. Nach dem Jahr wird geschaut, wie viel Einwegplastik und wie viele Kippen kommen da zusammen und was kostet das in der Entsorgung. Die Studie, die macht der Verband kommunaler Unternehmen. In dem Verband sind auch die Abfallbetriebe und der Präsident des Verbands Michael Ebling, das ist der Oberbürgermeister von Mainz, der hat erklärt, wie sie da vorgehen wollen.
Wir werden diesen Abfall analysieren, indem wir den Straßenkehrich zusammentragen, die Papierkörbe leeren, die Sinkkästen von Gullis, die auch zum kommunalen Reinigungssystem gehören, wo sich insbesondere die Zigarettenkippen sammeln, dann entsprechend auch analysieren.
Ja, und dann soll geschaut werden, wie hoch ist der Anteil von solchen Wegwerfprodukten und wie teuer ist die Entsorgung. Laut dem Verband ist der Einwegverpackungsmüll in den letzten Jahren deutlich mehr geworden.
Jetzt könnte man sagen, das, was Svenja Schulze davor hat, das klingt logisch, notwendig. Warum ist man nicht früher drauf gekommen, dass die Hersteller sich da beteiligen an den Entsorgungskosten? Aber am Ende können die Hersteller ja eigentlich nichts dafür, wenn die Leute ständig Einwegverpackungen kaufen und dann nicht in ihre eigene gelbe Tonne zum Recyceln werfen, sondern in den öffentlichen Mülleimer, oder?
Ja, die Hersteller sind auch nicht glücklich mit dem Vorschlag der Umweltministerin. Die Sprecherin der Industrievereinigung Kunststoffverpackung, Mara Hanker, hat im Deutschlandfunk gesagt, dass sie findet, dass das Problem dadurch nicht gelöst wird.
Da wird für ein Problem, für eine Konsequenz ein Bezahler gesucht, aber nicht wirklich an der Ursache gearbeitet. Und das finden wir nicht in Ordnung.
Und Hanker sagt, eine gescheite Lösung wäre mehr Recycling, mehr Mehrweg und insgesamt weniger Müll, also weniger Wegwerfmentalität. Aber es ist ja klar, dass die Hersteller so ein neues Gesetz nicht gut finden, dass sie sich beteiligen sollen, auch weil sie eh schon Kosten für Recycling mittragen.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat vorgeschlagen, dass Hersteller von Wegwerfverpackungen oder Zigaretten sich an den Kosten beteiligen, die durch die Müllentsorgung anfallen. Die Informationen dazu und die Einzelheiten kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, aber ja, sie ist wieder da. Angela Merkel hat ihre Sommerpause und ihren Urlaub in Südtirol beendet und hatte heute wieder ihren ersten Arbeitstag. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es bei ihr wahrscheinlich auch so eine Art Posturlaubsblues gibt. Also erster Tag auf Arbeit und dann mäßige Lust, nach dem Urlaub wieder arbeiten zu gehen. Ilke aus unserem Team hat sich das ein bisschen genauer für uns angeschaut, wie wir am besten nach dem Urlaub wieder reinkommen in die Arbeit. Ilke, bei dir war es ja auch so, bist aus dem Urlaub zurück. Wie hast du das gemacht? Hast du was mitgebracht aus dem Urlaub zum Beispiel heute?
Nee, also im Netz findet man ja jede Menge Tipps wie stell dir eine Muschel oder irgendein anderes Mitbringsel dann auf den Schreibtisch oder benutzt die Aftersun-Lotion noch für den Urlaubsgeruch. Habe ich nicht gemacht, aber ich habe zum Beispiel meinen Smartphone-Hintergrund umgestellt. Also das ist jetzt ein Urlaubsfoto, kann ich ja nochmal schön angucken, wenn ich auf die Uhr gucke zum Beispiel. Und ich schminke mich nicht mehr seit dem Urlaub, das bringt mir irgendwie auch Urlaubsgefühl mit.
Wie ist das generell mit dem Zurückkommen? Klassiker ist ja, nimmst dir schön viel Zeit. Stimmt das denn?
Ja, also ich persönlich habe es zum Beispiel so gemacht. Ich habe erstmal noch ein paar Freunde getroffen und dann schon mal alles vom Urlaub erzählt, sodass ich dann nicht auf der Arbeit alle damit nerven muss. Habe noch ein bisschen ausgeschlafen, sowas. Das ist aber Typsache, sagt Stefan Poppelreuter. Der ist Organisations- und Personalberater. Aber auch wenn du eher so der Typ bist, der schnell wieder in den Alltag einsteigen kann, rät er zu 2 Tagen Puffer, damit die Rückkehr dann nicht ganz so hart ist.
Wir können innerhalb von wenigen Stunden tausende von Kilometern fliegen, sind in einer ganz anderen Kultur, einer anderen Zeitzone, einer anderen Klimazone. Das überfordert uns oft. Und deswegen ist die Bewahrung der Urlaubserholung sicherlich auch damit verbunden, dass man sagt, nun gut, ich habe schon noch den Sonntag oder vielleicht sogar den Samstag dazwischen, um mich an all das wieder zu gewöhnen, was mich hier privat und dann auch beruflich umgibt.
Ja, und dann auch noch der Klassiker. Es liegt ja vielleicht noch Wäsche rum oder Post oder die Mutti will telefonieren, sich alles vom Urlaub anhören und das kannst du dann alles noch in den 2 Tagen abhaken und damit könnte es am Montag einfacher werden oder eben am Mittwoch, das ist auch noch so eine Empfehlung, die Sinn macht, wenn man sie sich leisten kann, mit einer kurzen Woche wieder einsteigen. Also das ist dann einfacher, als direkt wieder 5 Tage durchzuarbeiten.
Ja, oder Freitag halt. Freitag hinkommen, einen Tag arbeiten und dann schönen Wochenende als Puffer.
Der die Arbeitgeberin mitmacht, jo.
Okay, dann lass uns aber trotzdem auf den ersten Tag, egal ob es jetzt ein Montag, Mittwoch oder ein Freitag ist, gucken, wie wird der so einfach wie möglich?
Das kommt so ein ganz bisschen auf deinen Job an. Also wenn du kannst, wenn du zum Beispiel einen Bürojob hast oder an verschiedenen Projekten oder Aufträgen arbeitest, dann kannst du deinen Urlaub ein bisschen vor- und nachbereiten, sagt Poppelreuter.
Delegation, wenn möglich, kann da hilfreich sein. Ich habe einen vernünftigen Abwesenheitsagenten eingestellt. Ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt und vor allen Dingen plane ich auch in den ersten Stunden des ersten Arbeitstages nicht schon Termine ein und blocke meinen Kalender so auch, dass es in der Regel möglich sein sollte, dass da auch keine Termine reingelegt werden.
Gut, das ist natürlich jetzt nicht in jedem Job drin. Sagen wir mal, du bist Lehrer, dann kannst du ja auch nicht plötzlich weniger Stunden machen am Montag. Oder du bist jetzt Kfz-Mechatronikerin, dann kannst du auch nicht plötzlich die Aufträge irgendwie stehen lassen. Aber da gibt es auch andere Strategien. Man kann zum Beispiel nicht sofort Überstunden machen am allerersten Tag, unbedingt die Pausen einhalten und wenn es einem dann wirklich hilft, dann kann man ja vielleicht auch sein Urlaubsmitbringsel auf den Schreibtisch stellen.
Wie ist es generell vom Urlaub zu erzählen? Sollte man das machen am ersten Tag oder eher nicht, weil es dann so ein bisschen arrogant rüberkommt oder so, als ob man die Kollegin neidisch machen will?
Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Kollegen und Kolleginnen an. Poppelreuter empfiehlt, das nicht zu übertreiben. Also er sagt, wenn man gefragt wird, auf jeden Fall erzählen, aber nicht einfach ungefragt losreden und schon gar nicht so tun, als wäre die Arbeit da jetzt die Hölle und du kämst gerade aus dem schönen Paradies. Wenn es aber echt so ist, also deine Arbeit sich nach dem Urlaub anfühlt wie die Hölle, dann könnte das auch sein, dass was generell nicht stimmt.
Wenn ich da größere Probleme mit habe, sollte ich tatsächlich mal überlegen, macht mir die Arbeit so, wie sie ist, noch Spaß? Kann ich mit den Kollegen wirklich noch gut zusammen sein? 1, 2, 3 Tage Urlaubsblues ist okay, aber danach sollte es eigentlich damit vorüber sein.
Ja, das klingt hart, aber wenn die Arbeit nach dem Urlaub nervt, dann kann es auch sein, dass die Arbeit generell einfach nervt. Mhm. Und das ist vielleicht eine Entscheidungshilfe für eine Kündigung, dann ist der Urlaub.
Wir sind ja gestartet mit Angela Merkel. Wie macht die das denn? Wie steigt die denn wieder ein? Weiß man das?
Ja, Merkel hat heute ein CDU-Spitzentreffen. Damit hat sie in ihren Montag gestartet. Also wer weiß, vielleicht hat sie da auch erstmal vom Urlaub erzählt. Zum Beispiel der
AKK
oder so.
War so schön in Sitterup. Viel besser als hier bei euch.
Vielleicht, wer weiß. Und morgen geht es für sie dann zu einem Leserforum der Ostsee-Zeitung nach Stralsund. Schön ans Meer also. Könnte smooth sein. So. Ich weiß es nicht ganz genau von hier aus, aber klingt einigermaßen
Ansonsten
entspannt.
Haben wir bei dir ja gelernt, 1, 2 Tage Urlaubsblues ist völlig okay und dann geht es wieder weiter. Ich finde auch, der beste Merksatz ist eigentlich nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub.
Stimmt.
Also gleich wieder die nächste Reise. Dran denken, wo geht's dann weg, wenn einem die Arbeit irgendwie
auf. Wenn man kann.
Wenn man kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Michael, wie bereitet man sich denn bitteschön auf so eine Nacht am besten heute vor?
Ja, ich würde sagen, Liegestuhl unter den Arm klemmen oder eine schön warme Decke und ein gemütliches Kissen dabei haben, damit man schön nach oben gucken kann.
Michael Büker ist Astrophysiker und wir müssen heute über die Nacht reden, denn da passiert was ganz Einzigartiges. Es gibt Sternschnuppen, viele. August ist der Monat der Perseiden und heute Nacht ist Finale angesagt. Man spricht ja immer von der Perseiden-Saison, Michael, also dem Höhepunkt, den sie heute wohl haben soll, diese Saison. Was bezeichnet man, fangen wir damit mal an, als Perseiden?
Ja, das ist ein bestimmter Meteoritenschauer oder der Schlaumeier-Begriff ist ein Meteorstrom. Beides heißt das Gleiche. Das heißt nämlich, am Himmel sind besonders viele Sternschnuppen zu sehen im Laufe der Zeit. Wenn es besonders gut läuft und natürlich auch das Wetter mitspielt, dass man keine Bewölkung hat, dann kann man mit einer oder sogar mehreren Sternschnuppen pro Minute rechnen.
Und warum gerade heute Nacht? Warum ist das gerade heute Nacht so besonders oder so viel?
Ja, eine Sternschnuppe entsteht immer dann, wenn ein Staubkörnchen im All auf die obere Erdatmosphäre trifft und dann effektvoll verglüht. Und in dem Ort, wo sich die Erde gerade im All befindet, gibt es besonders viele solcher Staubteilchen, denn wir durchkreuzen die Bahn eines Kometen. Dieser Komet hat den Spitznamen Swift-Tuttle und dieser Komet hat sozusagen eine Dreckspur im All hinterlassen und da fliegt die Erde gerade durch.
Sind denn die Staubteilchen, die da so verglühen, für immer verschwunden?
Ja, die Staubteilchen an sich tatsächlich schon. Die sind vorher ein Staubteilchen im All und hinterher einfach fort. Aber vielleicht eine kleine Versöhnung. Die Atome, aus denen die bestanden haben, die sind hinterher Teil der Erdatmosphäre. Das heißt, so ein bisschen Allstaub ist dann doch noch überall unterwegs.
Das passiert ja wirklich regelmäßig im Sommer. Warum immer wieder?
Ja, es ist also nicht so, dass wir den Kometen oder seine Staubspur sozusagen aufbrauchen könnten. Tatsächlich kommt dieser Komet mal alle 133 Jahre vorbei. Das heißt, der frischt seine Staubspur auch immer wieder neu auf. Und außerdem ist einfach wahnsinnig viel davon da. Das ist, als würde man durch einen Park fahren, durch einen Fliegenschwarm. Vielleicht hat man ein oder zwei im Auge, aber wenn man am nächsten Tag nochmal durchfährt, dann sind da immer noch Fliegen übrig.
Und diese Sternschnuppen, die da entstehen aufgrund des Kometen, unterscheiden die sich denn von anderen Sternschnuppen, die es gibt?
Im Wesentlichen nicht. Also das ist schon das gleiche Phänomen. Das ist auch die gleiche Art Teilchen, die da auf die Erde trifft. Aber was ich daran ganz besonders finde, ist, dass man eben genau weiß, dass die meisten von diesem Kometen kommen. Der war zuletzt im Jahr 1992 bei der Erde und das nächste Mal erst im 22. Jahrhundert. Das heißt, auch wer wie ich den Kometen nie zu Gesicht bekommen wird, der kann da wenigstens seine Staubspur bewundern.
Was hast du denn da gerade bei dir in Hamburg für Wetter? Regnet es da irgendwie oder hast du freie Sicht?
Na, Sonne ist durchgebrochen, aber für die Nacht sieht das nicht allzu sicher aus. Man kann vielleicht, wenn das Wetter da, wo man wohnt, nicht gerade vielversprechend für einen Meteoritenschauer ist, dann kann man zum Beispiel in sozialen Medien gucken, Hashtag Perseiden, oder man schaut mal da, wo man Wissenschaftsnachrichten findet. Oft werden dann hinterher auch schöne Bilder oder Videos gepostet.
Also Perseiden, heute Nacht ist Finale angesagt. Möglichst viele Sternschnuppen sind zu sehen. Glücklich, wenn ihr an der Nord- oder Ostsee seid. Dort soll man auch relativ freie Sicht nach oben haben. Viel Spaß und viele Wünsche dir auch, Michael. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Astrophysiker Michael Büker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland, schauen wir mal da drauf, überweist seit Jahren, vielleicht habt ihr es mitbekommen oder nicht, Geld an Brasilien, damit der Amazonas-Regenwald besser geschützt wird. Das ist so. Jetzt wird darüber diskutiert, ob das weitergehen soll oder ob die Zahlungen gestoppt werden sollen. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro tut nämlich nicht besonders viel für den Regenwaldschutz und das deutsche Umweltministerium sagt, dann gibt's halt auch kein Geld mehr. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion jetzt bei mir. Wir schauen drauf. Erstmal, um wie viel Geld geht's denn hier?
Also in den letzten Jahren hat Deutschland zusammengerechnet ungefähr 160 Millionen Euro an Brasilien gezahlt, so im letzten Jahrzehnt. Das Geld kam einmal vom Entwicklungsministerium und ein anderer Teil kam vom Umweltministerium. Und das Umweltministerium sagt jetzt, wir zahlen nicht mehr. Und da geht es um 35 Millionen Euro, die eigentlich noch fließen sollten, aber jetzt eingefroren wurden.
Und was wird bzw. was wurde denn mit dem Geld aus Deutschland in Brasilien genau gemacht?
Ja, damit wurden und werden Projekte gefördert, mit denen Abholzung verhindert werden soll. Zum Beispiel, dass Menschen, die im Regenwald leben, motiviert werden, keine Bäume abzuholzen, sondern dass sie die stehen lassen und mit anderen Sachen wirtschaften, also nachhaltiger.
Warum will das Umweltministerium seine Zahlungen denn jetzt einstellen? Hat das mit dem Präsidenten zu tun, Bolsonaro?
Ja, Präsident Jair Bolsonaro und seine Regierung wollen weniger Umweltschutz, stattdessen mehr tun für Unternehmen, also Lizenzen erteilen für Fabriken, für Plantagen. Das brasilianische Weltraumforschungsinstitut hatte vor ein paar Tagen eine Studie veröffentlicht. Die haben den Regenwald von oben beobachtet und sagen, dass diesen Juli dreimal so viel Regenwald abgeholzt wurde wie im Jahr davor. Und da sagt das deutsche Umweltministerium, das geht gar nicht, wenn der Regenwald nicht geschützt wird, sondern die Abholzung von der brasilianischen Regierung nicht verhindert, sondern noch gefördert wird, dann zahlen wir nicht mehr.
So, Umweltministerium dreht also jetzt einen Geldhahn zu, aber das Entwicklungsministerium gibt weiter Geld oder wie ist es?
Ja, da ist sich die Bundesregierung nicht einig. Entwicklungsminister Gerd Müller hat gesagt, dass Brasilien weiterhin Geld von seinem Ministerium bekommt. Er sagt, wir sollten nicht aussteigen, sondern mit der brasilianischen Regierung sprechen und einen neuen Ansatz finden, wie das Geld verwendet wird.
Wie bewertest du das? Ich meine, das ist ja keine einheitliche Linie da, wenn das Entwicklungsministerium sagt, ja, wir machen weiter und das Umweltministerium genau das Gegenteil davon.
Ja, das Umweltministerium hätte gerne vom Entwicklungsministerium, dass es die Zahlungen auch stoppt. Aber für den Fördertopf ist eben nur das Entwicklungsministerium zuständig und nicht das Umweltministerium. Mhm.
Hätten wir das auch geklärt. Was sagt denn Brasilien dazu, dass jetzt weniger Geld aus Deutschland kommt?
Also Bolsonaro ist ja bekannt für recht populistische, provokante Aussagen. Er hat zum Ausstieg des deutschen Umweltministeriums gesagt, Brasilien brauche Deutschlands Geld eh nicht und Deutschland solle aufhören, sich Regenwald zu kaufen. Also eher unbeeindruckt. Entwicklungsminister Gerd Müller war vor kurzem in Brasilien und hat sich dort auch mit Regierungsmitarbeitern und Umweltschützern getroffen. Und er sagt, die hätten alle gewollt, dass die Schutzprojekte weitergehen. Deswegen will er auch weiterzahlen.
Und andere Länder, wie machen die das? Ziehen die sich auch zurück?
Also der mit Abstand größte Geldgeber für Regenwaldprojekte in Brasilien ist Norwegen. Das hat über 1 Milliarde Euro gezahlt. Und Norwegen ist auch nicht damit zufrieden, wie die Lage sich in Brasilien gerade entwickelt und wie mit dem Geld umgegangen wird und hatte auch schon gedroht, auszusteigen. Aber die letzte Äußerung ist, wir haben so viel erreicht für den Regenwald mit diesem Förderprojekt. Das war so erfolgreich, das können wir jetzt nicht einfach stoppen. Also Norwegen ist auch verärgert, aber steigt zumindest im Moment nicht aus.
Das Umweltministerium zahlt kein Geld mehr an Brasilien für den Schutz des Regenwalds. Wald sagt, Brasilien tut nicht genug, um den Wald dort zu schützen. Das Entwicklungsministerium bei uns in Deutschland zahlt aber weiter. Und wie wir gerade auch gehört haben, der größte Geldgeber Norwegen zahlt auch noch weiter. Zusammengefasst hat das alles Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Wenn ihr am Wochenende da auch nachts, nachdem ihr heimgekommen seid, hängen bleibt vor der Glotze, dann hat die Deutsche Bahn jetzt genau das Richtige für euch. Macht das Ding doch einfach selbst. Fahrt einen Zug, eine Lok oder einen Triebwagen. Werdet Lokführerin oder Lokführer. Die Deutsche Bahn sucht nämlich dringend mehr Personal dafür. Auch Quereinsteiger werden da gesucht. Bevor ihr aber jetzt anfangt zu wechseln, erstmal Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Krinner zu hören. Darauf kommt es nämlich an, das Leben als Lokführer.
Meine Lebensgefährtin sagt immer, wie kannst du nur so viel unterwegs sein, mach dich das nicht zu schaffen? Und ich sage, nein, wenn ich in einem Zug sitze und ich kann aus dem Fenster gucken, sehe die Natur an mir vorbeirauschen und ich verdiene damit mein Geld. Das ist einfach ein total tolles Gefühl. Ich bin Daniel, Lokführer bei der Deutschen Bahn.
Abenteuer, Freiheit, Naturerlebnis und das Ganze bequem im Sitzen. Warum wollen das eigentlich nicht viel mehr Leute? Allein in diesem Jahr sucht die Deutsche Bahn 2000 Auszubildende für den Lokführerberuf. Das sind ganz schön viele, wenn man sich mal anschaut, dass dort aktuell 18.000 Lokführer beschäftigt sind. Davon übrigens nur 5% Frauen. Das sagt Anna-Maria Dahlmann, Rekruterin bei der Deutschen Bahn.
Wir haben einen großen Bedarf und das liegt daran, dass bei uns der demografische Wandel zuschlägt. Ja, viele Lokführer gehen in Rente und wir suchen neue Kollegen. Und natürlich ist das Bahnfahren immer beliebter und das heißt, wir wachsen da auch und suchen eben neue Kollegen, die uns dabei unterstützen wollen.
Jetzt klingt das eigentlich erstmal ganz cool. 700 Tonnen, knapp 14.000 PS, 250 Spitze auf gerader Strecke und das auch noch im grünsten aller Verkehrsmittel. Das kann sich eigentlich schon sehen lassen. Aber trotzdem will irgendwie kaum noch einer so richtig bei einem Zug vorne in der Kanzel sitzen. Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene hat ausgerechnet, dass für 100 offene Lokführerstellen nur 25 Bewerber da sind. Und den Grund dafür sieht Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn, in einer falschen Prognose der Bahn selbst. Vor ungefähr 3 Jahren hat nämlich der damalige Bahnchef Rüdiger Grube angekündigt, dass die Bahn in Zukunft zu großen Teilen führerlos unterwegs sein soll.
Der Lokführerberuf ist so ein bisschen schlecht geredet worden. Einmal durch ein bisschen übertriebene Erwartungen in Richtung Digitalisierung. Wir brauchen eigentlich in Zukunft keine Lokführer mehr. Also es wird autonom. Das ist so in der Menge großer Quatsch. Da rechnen eigentlich alle Fachleute damit, dass zwar mehr automatisiert wird und der Lokführer eine mehr überwachende Funktion hat und auch bei Störfällen eingreifen können muss.
Soll heißen, zukunftssicher bleibt der Job trotz aller Unkenrufe auch in den nächsten Jahren. Zu dieser falschen Prognose kommt jetzt aber noch ein zweites Problem dazu.
Ja, die Arbeitsbedingungen, es ist sehr unverlässlich,
sagt Wilfried Otten von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.
Ich kann meine Freizeit nicht mehr so planen, wie ich es gerne hätte, wie es auch eigentlich Sinn macht und auch eigentlich logischer Anspruch der Beschäftigten ist. Man erfährt dann vielleicht, wenn man Pech hat, jede Woche neu, was man nächste Woche für Dienste hat und wie man dann seine Freizeit drumherum planen soll oder kann.
Nachtarbeit, Dienste an Wochenenden und Feiertagen und kurzfristiges Einspringen für kranke Kollegen, das gehört bei den Lokführern dazu. Und das in einem Job, in dem man große Verantwortung hat und der ziemlich anspruchsvoll ist.
Die Anforderungen an den Beruf sind hoch. Wir arbeiten da im sicherheitsrelevanten Bereich. Das heißt, man muss bestimmte körperliche und psychomentale Anforderungen erfüllen. Die werden bei uns im Rahmen einer Tauglichkeitsprüfung von einem Arzt festgestellt und das findet regelmäßig statt. Und insofern muss jemand, der in so einem verantwortungsvollen Beruf arbeitet, eben auch all das mitbringen, was dafür notwendig ist.
Um jetzt das Ziel zu schaffen und dieses Jahr noch 2000 neue Lokführer dazu zu gewinnen, hat sich die Bahn deswegen 2 Dinge einfallen lassen. Zum einen will sie in großem Stile Quereinsteiger einstellen. Das heißt, Leute, die vorher als Kaufmann oder Schlosser oder Elektriker gearbeitet haben, die können sich jetzt umschulen lassen und dann nach 6 bis 18 Monaten Training in einem Zug am Steuer sitzen. Und das zweite ist, die Bahn will in den nächsten Wochen auf Werbetour durch die Städte ziehen.
Wir sind in den nächsten 7 Wochen unterwegs durch ganz Deutschland in 27 Städten, in der Fußgängerzone, an großen Plätzen und an Bahnhöfen und laden dort die Menschen ein, direkt mit uns in Kontakt zu kommen, sich über unsere Berufe zu informieren und gleich an einem Vorstellungsgespräch teilzunehmen und idealerweise schon mit einer Zusage nach Hause zu gehen.
Und wenn wir jetzt daran denken, wie viel Zeit wir immer wieder am Bahnsteig warten müssen, weil der Zug zwar schon da ist, aber der Lokführer fehlt, dann sollten wir der Bahn dabei viel Erfolg wünschen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Grünen sind grün, die FDP ist gelb, die Linke und SPD, die haben Rottöne. Jede Partei hat da ihre eigene Farbe. Das ist natürlich sehr schön und einfach für uns, wenn wir die Sitzverteilung der Parteien in den Diagrammen nach der Wahl dann sehen. In Sachsen und in Brandenburg, da wird in 3 Wochen gewählt. Landtagswahlen sind dort und auf den Wahlplakaten in Sachsen, da ist uns was aufgefallen. Die CDU wirbt mit Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er zu sehen im Anzug dort auf den Plakaten vor komplett grünem Hintergrund. Alles grün.
bei der CDU. Warum? Darüber habe ich heute mit Axel Fenn gesprochen, Farbforscher. Er weiß, was man mit Farbe alles ausdrücken und sagen kann, obwohl man dann auch nichts sagt. Ich wollte von ihm wissen, warum die CDU in Sachsen denn auf Grün macht.
Naja, das ist so eine Manie, so eine kleine Kleptomanie, etwas zu stibitzen.
Was bedeutet denn dieses Grün?
Grün bedeutet heute Klugheit.
Aha.
Das Grün, ein schönes, leuchtendes, angenehmes Grün. Diese Farben bedeuten Unabhängigkeit und sind noch klüger als die klugtuenden Blauliebhaber.
Aha, Blau ist bisher der Bestseller gewesen?
Ja, Blau war der Bestseller, wenn man, das ist ja auch die wichtigste Lieblingsfarbe bisher gewesen, der Mensch, wenn man sie gefragt hat, was ihre Lieblingsfarbe, antworten auch die dümmsten Blau, weil das klüger macht.
Aha. Lassen Sie uns noch auf eine andere Partei schauen, nämlich die FDP. Die ist gelb, das noch zu sehen, aber dazu kam ein schön aufdringliches Lila in letzter Zeit. Ist das einfach nur alte Farbschule, weil Komplementärfarben?
Nein, ist das gar nicht. Die wissen gar nicht, was das ist. Das ist einfach der Versuch, besonders modern, besonders bei den Menschen nah zu sein. Und damit macht man sich auch lächerlich. Das ist auch eine Form von lasziver Anbiederung.
Woher wissen Sie denn, welche Farbe wie wirkt, Herr Fenn?
Weil ich das in vielen Büchern untersucht habe. Ich habe ein dickes Farblexikon gemacht mit 360 Farbbegriffen, die eine Farbe bekommen haben, immer mit einer genügend großen Probandenzahl. Und daraus ergibt sich eine Empirie, und das habe ich festgestellt, die 20 Jahre, 30 Jahre halten kann.
Wie entwickelt denn eine Farbe eine gewisse Bedeutung? Wie kommt das dann zusammen?
Das kommt zusammen, weil plötzlich etwas Allgemeingut wird. Das hängt zusammen mit einer kollektiven Meinungsgemeinschaft, die weiß plötzlich, ach, jetzt mögen wir besonders grün, jetzt mögen wir besonders blau oder wir mögen die, was viel richtiger ist, die Kombinatorik von Farben. Die ist es eigentlich immer.
Und wir halten fest, im Moment ist es eben so, dass man am meisten oder am positivsten Dinge ausdrückt, wenn man sie grün anmalt.
Ja, wenn ich mein Haus auf einer Seite grün streiche, ist genauso wichtig wie 6 Bäume zu pflanzen. Also in der Wahrnehmung meiner Mitbürger tue ich damit eine gute Tat.
Wir halten fest, Grün ist das neue Blau. Und deshalb hat sich die CDU in Sachsen auch die Farbe geschnappt und hinter die Wahlplakate gelegt, beziehungsweise in den Wahlplakaten verwendet. Axel Fenn haben wir da gerade gehört, Farbforscher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.